Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Noch einmal USA. Ihr Schatten verdunkelt unser Leben. Ein Artikel von Albrecht Müller. Im Abstand von 31 Minuten erreichten mich heute Nachmittag zwei gegenläufige Aussagen zu den USA, zu ihrer Rechtsstaatlichkeit, zu ihrer Vorbildfunktion, zum heutigen und zum früheren Zustand. Erstens, um 14.16 Uhr kam die Ankündigung des Drömer Verlages, dass gerade das Buch des ehemaligen FBI-Direktors James Comey erschienen ist. Titel: Nichts als die Wahrheit. Kernaussage: Die Rechtsstaatlichkeit sei das Fundament der US-Demokratie. Dieses habe nach 4 Jahren Trump tiefe Risse im Fundament. Zweitens. Um 14.47 Uhr erreichte mich eine Mail von Wolfgang Bittner mit einem Auszug seines Mitte 2014 erschienenen Buches mit dem Titel »Die Eroberung Europas durch die USA«. Sein Einstieg: Die USA sind kein Vorbild für Frieden und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Unabhängig davon, wer dort regiert. Diese beiden Äußerungen zeigen, wie weit das Urteil in unserer Gesellschaft auseinanderfällt. Und drittens, weil es zum Thema passt, wird der am 11. Januar zitierte und lesenswerte Artikel aus der FAS »Die amerikanische Nacht« in vollständiger Fassung angehängt. Erstens, die Ankündigung des Drömer Verlages zum Erscheinen des Buches von Ex-FBI-Direktor James Comey, Zitat: »Wenn der Mob das Kapitol stürmt, James Comey über die Krise des Rechtsstaates in den USA«, Zitat Ende. Der Sturm aufs Kapitol in den Vereinigten Staaten ist ein schwarzer Tag für die Demokratie weltweit. Wie konnte es so weit kommen, dass solche Machenschaften gegen das Rechtssystem überhaupt möglich wurden? Ist das politische System am Ende? Heute erscheint das Buch mit dem Titel »Nichts als die Wahrheit« des Ex-FBI-Direktors James Comey, ein leidenschaftlicher Appell gegen die Rechtsbeugung und die Unterwanderung der Justiz. Die Rechtsstaatlichkeit ist das Fundament der Demokratie. Sie schützt ihre Bürger. Doch nach 4 Jahren Trump hat dieses Fundament tiefe Risse. Der Rechtsstaat steht auf dem Spiel. Nur der Wille zur Wahrheit und Transparenz, so Comey, kann das Land nach den Trump-Jahren noch retten. Er legt offen, wie die Trump-Administration dieses Justizsystem angegriffen und die Wahrheit bekämpft hat, und zeigt ganz konkret, wie Ermittlungsbehörden, Strafverteidiger, Richter und Juries in den USA gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen und kämpfen müssen. Comeys Buch ist ein Plädoyer für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und ein Aufruf wider den Populismus. Zweitens. Wolfgang Bittner in einer Mail an die Nachdenkseiten. Zitat: Nachfolgend der versprochene Auszug aus meinem Buch mit dem Titel »Die Eroberung Europas durch die USA«, erste Ausgabe Mitte 2014, dritte Auflage beim Westend Verlag von 2017. Ich zitiere aus meinem Buch: »Die USA sind kein Vorbild für Frieden und Freiheit, einerlei wer dort an der Regierung ist. Seit mehr als einem halben Jahrhundert gehen von dort zerstörerische Ideologien und grauenhafte Kriege aus, die ihrem Gründungsanspruch, wie in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 und in der Verfassung von 1787 niedergelegt, Hohn sprechen. Europa hat sich diesem durch nichts gerechtfertigten Machtanspruch einhellig ergeben. Die USA können überall in der Welt in kürzester Zeit Krisen inszenieren, wie es gerade passt. Ob hier langfristige Pläne umgesetzt werden oder kurzfristiges Chaos den Interessengruppen dient. Nach jedem dieser Schachzüge steht die Welt näher am Abgrund. Spätestens nach dem 11. September 2001 ist eine Schranke der Rechtsstaatlichkeit gefallen. Die US-amerikanische Gesellschaft ist zerrüttet, ihre Regierung schon lange nicht mehr in der Lage, Wohlstand für die Mehrheit zu schaffen und Gerechtigkeit für alle möglich zu machen. Unfassbar hohe Mordzahlen, ein gigantisches Drogenproblem, ein marodes, völlig überteuertes Gesundheitssystem, eine kaputte Infrastruktur, Schulen, die den Namen nicht verdienen, offener Rassismus, unkontrollierte Polizeigewalt, ganze Bevölkerungsschichten, die außerhalb der Armee kaum noch eine Perspektive haben. Dies alles vor dem Hintergrund einer Staatsverschuldung, die niemals abgetragen werden kann. Ein Horrorszenario. Man wünschte den USA Politiker, die den Mut hätten, das eigene Land als Interventionsfall zu erkennen, statt überall in der Welt Chaos und Unglück zu verbreiten. Und für die Staaten Europas wäre es an der Zeit, auf dem verhängnisvollen Weg in Krieg und Zerstörung einzuhalten, die Interessen der Bevölkerung in den Blick zu nehmen und ihre souveränen Rechte durch vernünftige Politik zu wahren. Drittens, die amerikanische Nacht. Ein Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 10. Januar 2021, Autor Niklas Mark. Die Erstürmung des Kapitols ist das letzte einer Reihe verheerender Symbolbilder, die Trump und seine radikalen Fans hinterlassen. Einige dieser Bilder verraten aber noch viel mehr über die wahren Wurzeln des Desasters, in dem der Westen steckt. Von der Schreckensnacht des 6. Januars, in der zum ersten Mal in der Geschichte Amerikas das Kapitol in Washington von einem Mob gestürmt wurde, sah man in den vergangenen Tagen immer wieder die gleichen Bilder. Ein Mann mit Bart und Baseballkappe fläzt im Büro von Nancy Pelosi herum. Etwas bescheuert, aber eigentlich nicht unsympathisch in die Kamera lachender Mann mit Bart und Pudelmütze trägt winkend wie ein irrer Saaldiener das Rednerpult des Kongresses davon. Ein Mann mit noch längerem Bart, freiem Oberkörper und einer Fantasy-Kombination aus Biberfellmütze und Hörnchen, der bekannte Verschwörungstheoretiker Jake Agnelli, schwenkt gröhlend die amerikanische Flagge. Was war passiert? Eine tobende Masse von Trump-Anhängern hatte die Absperrungen des Kapitols überrannt. Wenig später streifen die Eindringlinge etwas ratlos mit ihren Fahnen durch die Hallen, Büros und Säle des Kongresses, machen Selfies und stellen Bilder nach, die sie aus Actionfilmen und Geschichtsbüchern kennen. Eroberungspose, Fahne aufstellen. Was sich in der großen Halle des Kapitols abspielte, sah aus wie eine Travestie dessen, was auf den dort hängenden Historienbildern zu sehen ist. Man darf den Vorfall nicht verharmlosen. Viele der radikalen Demonstranten waren bewaffnet, 4 sind gestorben, 3 an sogenannten medizinischen Vorfällen, eine Frau an den Folgen eines Schusses, der von überforderten, panischen Sicherheitskräften abgegeben wurde. Und mit den symbolisch verheerenden Bildern, die das vielleicht berühmteste demokratische Bauwerk der Welt in den Händen von Rechtsradikalen, Verschwörungstheoretikern und einer Menge gutgläubiger, von Trump aufgehetzter Menschen zeigen, haben er und seine radikalsten Anhänger einen dunklen, ikonografischen Trümmerhaufen hinterlassen, der in autoritär geführten Staaten mit grimmiger Genugtuung als Beweis für eine wehrlose, im Chaos versinkende Gesellschaft des Westens gesehen wird. Aber wenn das, wie es schrill und sensationalistisch heißt, ein sogenannter Anschlag und ein Aufstand war, dann war er von einer beruhigenden Planlosigkeit. Die Nationalgarde tauchte schnell auf. Nach ein paar Stunden war der böse Spuk wieder vorbei. Dies war nicht der Sturm auf die Bastille und trotz paramilitärischer Outfits kein gescheiterter Militärputsch. Und auch nicht der Aufstand der sogenannten Prepper, die in den Wäldern von einem Bürgerkrieg gegen die liberale Kultur der Städte träumen. Die Tatsache, dass auffallend viele der Eindringlinge Bärte trugen und insgesamt aussahen wie eine mit roten Warnklappen ausgerüstete Outdoor-Exkursion, die sich in die Großstadt verirrt hat, führte schnell dazu, dass das Ereignis mit dem Einfall der Barbaren verglichen wurde. Und wie schon bei der Wahl Trumps, machten es sich viele Kommentatoren sehr einfach. Es gibt eine Haltung, die in Amerika als self-congratulatory beschrieben wird und die sich darauf beschränkt, zu betonen, wie schlimm die anderen und wie sehr im Recht man selbst ist. Die Agroproleten, die hier das Rednerpult wegtragen und aussehen, als ob sie sonst irgendwo in North Dakota den Schnee von den Parkplätzen wegschaufeln, haben mit uns nichts zu tun, sind Barbaren, durchgedrehte Hinterwäldler. Eine Schande. Interessanter als identitätspolitisch aufgeladene Distanzbekundungen, mit denen sich die Demokraten nicht ohne soziale Arroganz von Trumps sogenannten Mob absetzen, als seien nicht auch Demokraten mit ihrer Wirtschaftspolitik an der Verelendung weiter Landstriche Amerikas schuld gewesen, ist natürlich die Frage, warum die Sicherheitskräfte nicht in der Lage waren, das Kapitol angemessen zu schützen. Man wusste ja, was in diesen Tagen in Washington los sein würde. Nicht nur der Head Coach der Philadelphia 76ers, Doc Rivers, fragte sich, Zitat, was passiert wäre, wenn das alles Schwarze gewesen wären, die das Kapitol gestürmt hätten, Zitat Ende. Auf einem der Bilder des 6. Januars ist ein Trump-Anhänger zu sehen, der sich im gestürmten Senat von der Brüstung in den Saal hinunterhangelt. Das Bild zeigt ihn, wie er vor dem dort zu lesenden lateinischen Wahlspruch Annuit Coeptis baumelt. Übersetzen kann man das als, er hat unsere Unternehmung für gut befunden. Und nicht nur Verschwörungstheoretiker können diese Aufnahme wie eine Antwort auf die Frage lesen, warum der Polizeiapparat nicht entschlossener eingegriffen und Trump die Randalierer nicht schärfer verurteilt hat. Sicherlich hat Trump von allen Präsidenten der jüngeren Zeit am spalterischsten und inkompetentesten gewirkt, am offensichtlichsten gelogen, die Corona-Krise außer Kontrolle geraten lassen und mit Unterstützung marodierender Anhänger verheerende Bilder wie die eines ramponierten Kapitols in die Welt gesetzt. Und es ist eine der bizarren Pointen von Trumps Regentschaft, dass kurz vor Weihnachten seine Verfügung rechtskräftig wurde, nach der Bundesbauten in Zukunft im klassischen Stil des Kapitols errichtet werden müssen. Aber wenn Trump unisono immer wieder als größter anzunehmender Unfall der westlichen Demokratie beschrieben wird, muss man sich auch ein bisschen über das politische Kurzzeitgedächtnis wundern. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Ex-Präsident George W. Bush sich nach dem Sturm aufs Kapitol auf die Seite der Empörten rettete und zu Protokoll gab, er sei, Zitat, angewidert, so werde nur in einer Bananenrepublik gestritten, Zitat Ende. Die Aussage ist insofern vielsagend, als sie sich auf den Stil der Ära Trump bezieht. Aber es war der jetzt als Gentleman auftretende Bush, der auf Basis gefälschter Dokumente und mit viel weitreichenderen Lügen einen völkerrechtswidrigen Krieg anzettelte, unter dessen Folgen noch heute Millionen Menschen nicht nur in der Golfregion leiden. Es gibt eine seltsame ikonografische Rückkopplung, wenn man die Bilder des sogenannten besetzten Kapitols und die Posen der Eindringlinge anschaut. Sie gleichen oft bis ins Detail den Fotografien, die Soldaten der US-Army bei der Einnahme von Bagdad in den Palästen Saddams machten. Lachende, bärtige Soldaten, die ihre Füße auf Mahagonitische legen. Mit Statuen posieren, ein bisschen was kleinhauen. Die Trump-Anhängerin, die jetzt bei der Erstürmung des Kapitols von Sicherheitskräften erschossen wurde, war eine Veteranin der US Air Force. Wenn er es sich in den kommenden Tagen nicht noch anders überlegt, wird Trump der einzige in einer langen Reihe republikanischer Präsidenten gewesen sein, der keinen Krieg anzettelte. Sein Krieg war einer der Bilder und der symbolischen Akte. Die Grundlagen dafür, dass er Präsident wurde, haben andere gelegt. Und so gesehen ist das Bild aus dem vandalisierten Kapitol vielleicht das interessanteste, auf dem zwei Männer, einer von ihnen of color, die Statue von Ronald Reagan erklimmen. Mit diesem Bild schließt sich ein politischer Kreis, der die westlichen Gesellschaften der vergangenen vier Jahrzehnte prägte. Der Slogan »Make America Great Again«, den Trump erfolgreich für seinen Wahlkampf exhumierte, wurde ursprünglich 1980 für Reagans Kampagne erfunden. Reagan war der erste Schauspieler, der Präsident wurde. Seine Fiktionalisierung der Politik, ihre Umwandlung in eine Art Hollywood-Skript fürs Weltgeschehen, fand in den vergangenen Jahren ihre schrille Travestie in der Regentschaft des ehemaligen Fernsehshow-Juroren Trump, der seine Anhänger wie die Insassen einer Reality-TV-Show ohne erkennbares Skript in die letzte Staffel seiner Präsidentschaft jagte, die im Kapitol ein für dieses Genre übliches, schrill-chaotisches Ende fand und weltweit alle Einschaltquoten sprengte. Reagans Präsidentschaft markiert aber auch den Anfang einer ökonomischen Entwicklung, an deren Ende Trump kommen musste. Unter Reagan wuchs die soziale Ungleichheit dramatisch. Vermögen wurden immer ungleicher verteilt, wie der Politologe Robert D. Plotnick in seiner grundlegenden Studie zu Changes in Poverty, Income Inequality and the Standard of Living During the Reagan Years zeigen konnte. Den Gewinnern einer deregulierten Wirtschaft standen eine desaströse Bildungspolitik gegenüber, die Verarmung breiter Schichten, vor allem der schwarzen Bevölkerung, die Zerstörung der Sozialstrukturen des ländlichen Amerikas, die Aushebelung des fairen Wettbewerbes, die man im Silicon Valley beobachten kann. Reagan war maßgeblich daran beteiligt, dass Amerikas vergessene Landstriche heute nicht mehr ganz so great aussehen. Seine Politik war der ökonomische und bildungspolitische Beginn jener Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und, reale oder gefühlte, Verlierer, die unter Trump als ein soziokulturelles Schisma erlebbar wurden, in dem sich Anhänger und Gegner wie zwei feindliche Spezies gegenüberstehen. Diejenigen, die finden, die Rettung der Arbeitsplätze müsse Amerikas Priorität sein, das war ein Drittel aller Wähler, wählten zu 82% Trump. Historisch betrachtet waren die sogenannten Barbaren meist keine Fremden, sondern Bewohner des gleichen Reiches, die rabiat ihren Anteil an den ungleich verteilten Reichtümern und Chancen einforderten. Mit Freud gesagt, das verdrängte eigene. Was man auf dem Foto nicht sieht, ist die Inschrift auf Reagans Sockel. Amerikas beste Tage stehen noch bevor, steht dort. Damit das stimmt, wird man mehr machen müssen, als zu betonen, dass man auf der richtigen Seite steht. Ende des Artikels von Niklas Mark. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und, wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.